Na, ich mag lieber die Weltkugel.
Ja, machen wir Welt.
Lass uns die Welt von oben betrachten. Also, gehen wir auf die metaphysische Ebene.
Genau, öffnet euren Geist und
genau.
Schwebt davon. Ja, wollen wir einfach loslegen?
Schieß los.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny. Und wir haben einen Gast. Jan?
Ja, hallo. Ich bin aber nicht der Gast.
Du bist nicht der Gast. Katja von Bauske haben wir zu Gast.
Hallo.
Und Katja wurde schon mal in diesem Podcast vor nicht allzu langer Zeit erwähnt. Und zwar ist sie eine der Arbeitgeberinnen von Ben Hölzer. Also der spielt bei dir ab und zu Schlagzeug. Und ansonsten bist du Singer-Songwriterin, würde ich es beschreiben. Und spielst Gitarre und singst. Ja, hast vor kurzem ist es ein Album eigentlich?
Ja.
Hast ein Album rausgebracht vor kurzem?
Mhm.
Bist auch bekannt, darauf bin ich zumindest über Google dann gestoßen, als die singende Flugbegleiterin der Lufthansa. hier gibt's so einen Beitrag irgendwie von so einem Reisemagazin.
Mhm.
Das heißt, du bist tatsächlich, das hatte ich dich auch vorhin nochmal gefragt, ob das so stimmt, oft stimmen so Sachen ja gar nicht. Du bist tatsächlich Flugbegleiterin und nutzt das wohl auch, das schreibst du auch in deinem Promotext, nutzt das sozusagen auch aus, um die Welt zu sehen und dann auch musikalisch zu erleben sozusagen, ne? Stimmt das soweit?
Ja.
Gut. Die Musik ist ansonsten, würde ich sagen, Popmusik auf jeden Fall. Kannst du schreien, falls das nicht stimmt.
Und Oberbegriff Pop, ja.
Genau, auf deiner Seite wird es auch als World Influenced Folk Pop Music bezeichnet, also mit Einflüssen von überall sozusagen.
Genau.
Mhm.
Singst du Englisch?
Nee, Deutsch.
Deutsch.
Genau, dein aktuelles Album ist Wimpernschlag. Stimmt das?
Nein.
Nee, das ist Single.
Die Single, das ist die vierte Single.
Das ist auf deiner Seite aber ein bisschen verwirrend.
Ja, hat man mir zuletzt auch schon gesagt. Ich werde es wieder ändern.
Dein Album heißt dann Projekt Weltweit.
Genau.
8883588873. Das ist noch so ein Illuminaten-Code, der da irgendwie mit drauf ist. Das finden wir vielleicht noch raus. Und du hast die tatsächlich ja wirklich vor kurzem rausgebracht. Das heißt vor 3 Wochen.
Nee, schon ein bisschen länger, also am 20.03.
Ach so, dann ist es die Single, die am 24.04. gekommen
genau,
ist.
Genau, die kam am 24. mit Musikvideo raus.
Also Herr Jonathan, was ist denn da los? So schlecht warst du noch nie informiert.
Hier stimmt einfach gar nichts, was ich mir angelesen habe quasi. Nur das mit der Flugbegleiterin, das hat gestimmt.
Da hätte ich jetzt gerne noch eingehakt, ob sie das auch beim Fliegen, ob sie da auch singt und diese Sicherheitsanweisung vielleicht singt. Gibt es ja auch, habe ich schon mal gesehen im Internet.
Habe ich noch nie gemacht. Also,
mach mal.
Ja, also ich wurde da auch schon mal gefragt tatsächlich, des Öfteren, einerseits von Gästen, aber auch von Kollegen so, ob ich das immer machen würde. Aber ich wollte den Job noch behalten. Ich wusste nicht, wie das ankommt. Und deswegen habe ich mich tatsächlich lieber darauf beschränkt, dann im Layover zu singen, also sprich aufzutreten, auf Open Mics, Straßenmusik zu machen und mein Album weltweit zu recorden. Also jeden meiner Songs in einer anderen Metropole aufzunehmen. Und da habe ich im Endeffekt den Job ganz clever genutzt, dass das möglich war. So. Genau, aber im Flugzeug habe ich noch nie vor Gästen gesungen. Nur im Transit einmal zu meiner Crew, ja.
Hm? Hast du dir dann in deinen Destinationen Studios gesucht und hast da aufgenommen oder hast du das selber recorded?
Genau, also ich habe im Vorfeld, also natürlich eine bisschen längere Geschichte davor, das macht man nicht einfach so, ne?
Ich wollte gerade sagen, ja.
Mal so
ganz
eben,
spontan geht das nicht.
Praktisch in die Welt sich selbst entlässt und dann dort mal einfach anfängt, weltweit aufzunehmen. Da ist natürlich eine Story, die dafür vorab schon geschehen ist. Also durch Mutproben im Endeffekt hat es angefangen, dass ich meine Gitarre mitgenommen habe. Ich war kurz vor der Kündigung des Jobs, muss ich ehrlich gestehen. Ich war zu der Zeit in der Hamburg School of Music, hatte ich ein halbes Jahr geflogen. Dann hatte ich ein halbes Jahr sozusagen frei. Das war damals so ein Teilzeitmodell von einem Arbeitgeber. Und da war ich eben in der School und dann sollte ich wieder fliegen. Und ich war so, scheiße, wie soll ich jetzt üben? Und jetzt werde ich wieder ständig aus meinem Rhythmus rausgebracht. Und als Musiker, wisst ihr ja selber, muss man ja irgendwie auch dranbleiben oder man möchte zumindest dranbleiben. So, und dann habe ich eben die Gitarre mitgenommen, gleich auf meinen ersten Flug nach New York. Und habe da meine erste Mutprobe sozusagen überstanden, überlebt im Central Park, New York.
Okay, krass.
Und habe mich dahingestellt und eine Kollegin war dabei. Gott sei Dank war schlechtes Wetter, es waren nicht so viele Leute unterwegs. Das war für mich von Vorteil in dem Moment, weil ich eh so aufgeregt war. Und so ging das dann weiter. Und genau, also ich habe dann ein paar Mal noch Straßenmusik gemacht. Dann irgendwann bin ich umgeswitcht auf Open Mics. Hatte damals noch keine Ahnung, was es ist. Also diese offene Bühne, das haben wir in Hamburg ja auch. Und habe dann darüber eben Musikerkontakte gemacht und ja, sag ich mal, auch Erfahrungen auf der Bühne gesammelt, mehr und mehr, ne? Also alles in mit meinen deutschen Songs natürlich. Also ich schreibe auf Deutsch komplett. Okay. Und genau, und dann bin ich 2018 auf die Idee gekommen, oder der Wunsch wurde immer stärker in mir. Oh, ich will jetzt auch ein Album. Ich möchte, als erst soll es ein EP werden. Und die Grundidee war schon, ich nehme das in Hamburg auf. Das war die logischste Sache für mich, so, ne? Und dann kam ich aber auf die Idee, ausgelöst durch eine Situation von einer sehr spontanen Begegnung in Seoul, Südkorea, wo ich sozusagen auf der Straße, da war eine Straßenband in einem, ja, so Kreativviertel, das heißt Anguk, und die hat da gespielt mit voller Montur und also mit Mikro und super geile Anlage, super Sound. Und die sahen mich, ich bin gerade mit Gitarre auf dem Rücken vorbeigelaufen und haben mich auch so sich hergewunken, wie soll ich mitspielen. Und es hat halt mega gut geklappt. Das Video gibt es immer noch bei YouTube. Und die sind sofort eingestiegen. Und die waren so sensitiv. Das war wie so ein Universal Get-Together. Das war wie meant to be. Das war einfach nur, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und die haben richtig toll zu meiner Musik dazu gespielt. Und eben, es war so ein Arrangement. Und als ich dann eben ein paar Monate später auf die Idee kam, ich möchte jetzt meine Musik aufnehmen, habe ich mich daran wieder zurückerinnert und dachte mir so, bist du denn blöd? Dir steht die Welt offen. Du hast schon überall Kontakte. Warum nicht gleich das Ganze weltweit aufnehmen? Ich meine, wenn ich es mit der Arbeit verbinde, dann spare ich mir auch die Flüge, ich werde dafür bezahlt, dass ich da hinfliege. Und ja, so war der Grundgedanke entstanden und habe dann auch tatsächlich in Seoul angefangen mit der ersten Aufnahme.
Mit der
und
Band?
Also das war die Grundidee. Ich wollte mit dieser Band aufnehmen, komplett. Und habe dann eben den Saxophonisten, der übrigens Frank Laff heißt, der ist Amerikaner und der hat zu der Zeit dort gelebt und an der Universität als Professor gearbeitet und sonst immer zwischendurch sozusagen Street Music gemacht. Und den habe ich eben kontaktiert und mich mit ihm dann getroffen in Seoul und von meiner Idee erzählt. Und habe ihn gefragt, ob er mir da helfen kann, ein paar Kontakte herzustellen für Studio-Musiker. Und natürlich wollte ich diese Band. Aber das war so in der Form nicht mehr möglich, weil manche haben da nicht mehr gelebt. Und manche hatten keine Zeit oder keine Lust. Kann ja auch sein. Mhm. Und ja, und dann habe ich natürlich so lange dann da mich von Kontakt zu Kontakt vorgearbeitet, bis alles gestand. Am Tag davor, da war ich schon in Seoul, habe ich dann auch die Violinistin noch dazu überreden können, mitzumachen. Sie war danach auch sehr glücklich, das gemacht zu haben. Und so ging das los. Und dann habe ich Blut geleckt, das zweite Mal. Und dann, da gab es kein Zurück mehr. Dann habe ich es durchgezogen und bin dann in weitere Metropolen, also für jeden Song ein anderes Land beziehungsweise andere Metropole gegangen. Und habe dann danach in Shanghai aufgenommen. Also erst im asiatischen Bereich abgearbeitet. Dann bin ich nach San Francisco, danach nach Los Angeles. Natürlich zwischendurch immer zurück nach Hause, ne? Ist ja klar.
Klar.
Und es war jetzt auch nicht von Woche zu Woche, da waren ja auch Monate zum Teil dazwischen, weil du brauchst ja auch erstmal so wieder die Zeit, vorher das zu organisieren. Und wobei manchmal hatte ich auch wirklich nur ganz wenig Zeit, das zu organisieren, weil ich nicht wusste, kriege ich jetzt den Flug oder nicht. Weil du kannst ja nicht einfach eine Studie buchen. Ja. Und dann, ich kriege den Flug nicht. Also ich darf da nicht mitfliegen oder so, ne? Also manchmal hatte ich wirklich nur eine Woche Zeit, also wie in San Francisco, eine Woche für alles zu, also das war verrückt. Dann bin ich nach Vancouver Island, dann nach Paris, dann nach Island, Reykjavik und dann zuletzt nach Hamburg. Das war dann wieder das Heimspiel, zurückzukommen. Da hat dann auch Ben mitgespielt, Ben Hölzer, Johnny Page und genau andere Hamburger Musiker. Ja.
Und wie muss man sich das vorstellen? Du hast die Songidee schon selber gehst dann dahin und sagst, ey, Jungs, Mädels, was könnt ihr dazu beisteuern? Oder hast du schon alles so im Kopf und sagst, bitte mach das und das und bitte mach das und das und ich stelle mir das so vor? Oder lässt du die Musiker im Songwriting-Prozess mit einfließen, was die sich so vorstellen für den Song?
Also das war so, dass ich, also der Song war schon geschrieben, also die hatte ich schon alle vorher. Und genau, ich habe dann im Endeffekt im Vorfeld den Musikern den Guide-Track sozusagen geschickt. Den hatte ich hier genau in einem kleinen Hamburger Home-Studio aufgenommen, auf Klick natürlich, damit das alles irgendwie auch sauber ist, ne? Und genau, und habe das Liedsheet halt geschrieben, oder hatte ich meistens auch schon, und dann die Noten von der Gitarre, damit sie halt auch dann die Ausnotierung sehen von den Akkorden, die ich halt selber spiele. Und das war eigentlich so die Vorinformation. Und dann im Studio habe ich im Endeffekt, also bis auf in Shanghai war es ein bisschen anders, aber das kann ich gleich erzählen. Ansonsten bei allen Aufnahmen habe ich bewusst den Musikern Freiheit gelassen auf der kreativen Ebene, weil ja, das Projekt, sag ich mal, oder beziehungsweise die Idee hinter all dem war, dass wenn ich jetzt schon in diese ganzen verschiedenen Städte gehe, möchte ich halt auch den jeweiligen Sound der Umgebung für die Musik einfangen. Also der Song hatte in der meisten, also hatte sozusagen auch in der Regel was mit dem Ort zu tun. Also entweder habe ich ihn dort geschrieben durch gewisse Begegnungen, die ich dort hatte, oder er hat indirekt was mit dem Ort zu tun, dass er da besonders hinpasst, so von der Thematik. Und dann wollte ich eben auch, dass der Sound entsprechend ist, weil es gibt ja auch so eine Hörgewohnheit, die jeder hat. Also je nachdem, wie und wo man aufgewachsen ist, in welchem Land und welche Eltern man hatte und welche Kontakte man hat. Und je nachdem, welche Platten man gehört hat oder die Eltern gehört haben, entwickelt sich ja eine gewisse Hörgewohnheit. Und das geht irgendwie ins eigene musikalische Tun dann über. Also dieser individuelle Charakter, den man dann sozusagen aufs Instrument und auf die Spielweise überträgt. Und deswegen habe ich den bewusst freie Hand gelassen. Das heißt, sie haben erstmal selber was angeboten. Und dann haben wir das dann sozusagen dann zusammen dann weiterarbeitet. Also ich habe dann gefühlt so oder gehört so, passt das, geht es in die Richtung? Also meistens ging sowieso das schon gleich in die Richtung, wo ich dachte. Ich habe halt vorher so erzählt, worum geht der Song, damit sie natürlich auch eine Idee haben, was der Inhalt ist, so, ne? Und ich meine, klar, die Harmonie und die Melodiestruktur des Songs gibt ja schon auch eine gewisse Atmosphäre vor. Ne, es ist ja nicht so, dass du, nur weil man jetzt den Song nur mit der Gitarre spielt und singt dazu, dass der keine Atmosphäre hätte. Das ist natürlich die pure Essenz des Songs, also sprich das Rohmaterial. Ne? Und darauf baut sich ja dann alles im Endeffekt auch auf. Also das kann jetzt eh nicht sein, dass der Song, dass da was komplett anders draus geworden wäre, als wie ich das irgendwie auch gefühlt hätte. Genau, und das hat sich dann eigentlich ganz gut zusammen so ergeben, und das, wir hatten auch immer nur, also bis auf den Soul, immer nur einen Tag Zeit. Also sozusagen, es musste morgens. Morgens hat man sich getroffen. Manche Musiker habe ich auch erst im Studio kennengelernt. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Und dann haben die das eingespielt und jeder hatte seine Slots. Ne? Die haben natürlich immer beschnitten, ist ja klar. Auch alles ohne Stress, ganz entspannt gemacht. Und am Abend musste dann alles im Kasten sein. Aber am nächsten Tag bin ich zurückgeflogen.
Aber so hast du dann tatsächlich auch trotzdem die musikalischen Einflüsse eben versucht, oder hast sie damit eben auch eingefangen, ne? Indem du so, weil genau. Klar, koreanische Musik ist natürlich wirklich sehr anders als das, was wir gewohnt sind, und also jetzt im Verhältnis auch zu Vergleich französische und deutsche Musik, die ist sich dann schon deutlich ähnlicher. Aber das ist natürlich sehr interessant, dass du dann zumindest ein bisschen Freiraum dafür auch hattest, dass das dass das überhaupt einen Einfluss hat, ne? Oder haben kann dann.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich muss halt sagen, also gerade in Seoul und in Shanghai waren es jetzt nicht reine koreanische beziehungsweise chinesische Musiker.
Ja.
Also von der Gruppenzusammenstellung her meine ich das. Sondern gerade dort ist es natürlich so, dass es gibt viele Locals, die halt, oder so Foreigners, die praktisch so Local Bands, die im Endeffekt sich zusammengewürfeln. Das heißt, die sind da hingezogen, also gerade in zum Beispiel in Seoul, in Südkorea oder eben auch in China, die sind natürlich, da gibt es halt sehr viele Foreigners, die dort halt auch unterrichten, zum Beispiel Englisch unterrichten. So, ne? Die leben dann dort und die formieren sich dann häufig halt auch zu einer Band zusammen. Das heißt, die sind in der Regel auch, also das soll jetzt nicht komisch klingen, aber so meine Erfahrung ist, dass gerade Koreaner oder auch Chinesen oft ein bisschen zurückhaltender sind, bevor sie sofort sich auf so ein Projekt, was ja schon irgendwie auch, ne, einlassen würden.
Ja, das ist schon
weil
crazy.
Weil der musikalische Anspruch auch sehr hoch ist. Und dass ich wahrscheinlich deswegen genau in diesen Ländern vor allen Dingen, also eher weniger Chinesen oder auch Koreaner da habe für gewinnen können, so für das Projekt. So, ne? Ich glaube, aufgrund der Zurückhaltung, die irgendwie natürlicherweise in denen so vorherrscht. Also wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar.
Dass so wie Amerikaner, also ich meine zum Beispiel jetzt in Seoul hatte ich jetzt eben der Frank, der ist aus USA, hat sehr lange in San Francisco gelebt, dann nochmal zwei aus San Francisco. Einer war eben aus Korea und der andere, der Inhaber des Studios, ist auch Koreaner. Allerdings hat er sehr viele Jahre in Memphis, glaube ich, gelebt. Hm. Deswegen war da auch schon wieder eine ganz andere Sozialisierung auch da. So.
Ja, nochmal ein ganz anderer Einfluss natürlich. Ist ja genau. Auch musikhistorisch ziemlich. Wäre das auch nochmal was für dich, nach in die USA zu gehen? Also sowas, so Südstaaten-Einflüsse und so auch reinzulassen?
Du meinst jetzt für die Aufnahme oder da zu leben?
Ja, du hast ja jetzt sozusagen das Projekt weltweit erstmal gemacht und diese vier Städte eben da drin. Also wobei in LA warst du ja, in San Francisco warst du ja auch.
Ja, genau,
aber
Kalifornien.
Wenn man so Memphis und so New Orleans und sowas, wäre das auch nochmal interessant?
Das wäre halt eine ganz andere Note natürlich, ne? Das ist ja.
Deswegen, das stelle ich mir auch nochmal spannend vor.
Warst du da schon mal in New Orleans?
Nee. Nee, das fliegen wir leider nicht an.
Also ich war nämlich da vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht. Und das ist halt schon verrückt. Also wie viel Musik da einfach passiert in den Straßen. Mhm. Und da hast du halt auch wirklich Leute, die dann als Band durch die Straßen laufen und da halt ihre Musik machen. Oder du hast kleine Parks, wo sich Musiker treffen und so eine Art Big Band dann entsteht und diesen New Orleans Sound spielen. Und also ich glaube, da findest du auf jeden Fall was. Ich hatte halt so diese Route gemacht von Chicago runter nach New Orleans und habe dann halt quasi diese ganzen Musikstädte, bin ich dann angefangen, Memphis und Nashville und in Graceland war ich noch und dann bin ich da quasi so einmal runter und da hast du dann auch gemerkt, wie sich die Musik verändert hat und ich glaube, da solltest du vielleicht auch noch mal hin, das ist, glaube ich, sehr inspirierend für deine Musik.
Also Nashville und auch Austin habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel, da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Also man hat mir, es ist so lustig, weil die Aufnahme habe ich jetzt im Endeffekt auf der Nordhalbkugel gemacht von der Erde. Ah, man hat mir schon mal gesagt, so, vielleicht könntest du es ja mal auf der Südhalbkugel machen.
Stimmt, das ist
noch ein bisschen. Und wir fliegen aber vorab München diese Ziele nicht an. Es könnte dann tatsächlich sehr teuer werden. das heißt, die nächste Idee ist jetzt erstmal, nicht nochmal so ein komplettes Projekt weltweit zu machen, weil das habe ich jetzt schon gemacht, sondern jetzt praktisch die Ableger daraus, also praktisch, das ist so wie die Basis, die habe ich jetzt eben etabliert, aufgebaut und ich war ja auch auf Island, in Reykjavik und das nächste Album würde ich jetzt zum Beispiel sehr gerne komplett nur in Reykjavik aufnehmen, auf Island.
Okay, also nochmal ganz konzentriert sozusagen diese Einflüsse da dann auch spüren wahrscheinlich. Ja, ziemlich ziemlich spannende Nummer auf jeden Fall.
Total spektakulär auf jeden Fall.
Ja, also das ist natürlich, du schreibst ja wie gesagt auch selbst auf deiner Seite, dass du das sozusagen ausnutzt, dass du da hinkommen kannst, wie du sagst, auch noch dafür bezahlt wirst, dass du da hinfliegst. Das ist natürlich, muss ich sagen, das Maximum rausgeholt aus der Nummer.
Win-win.
Genau, nicht schlecht. Und wie sieht das aus? Bist du zufrieden mit dem Release, jetzt wo es quasi durch ist? Ich meine, gut, das Album ist jetzt natürlich in der Zeit rausgekommen, wo du wahrscheinlich keine Release-Party machen konntest, oder?
Genau, also ich habe im Endeffekt, das war eine Punktlandung in die Krise, kann man mal so sagen. Gerade noch so fertig geworden mit allem. Und genau, also das Release-Konzert hätte am 19.03. stattgefunden und am 20. kam das Album dann raus und das ging dann schon nicht mehr. Also ich habe das dann auch zwei Wochen vorher. Da waren zwar noch, also zwei Wochen vorher wären noch Veranstaltungen mit 1000 Leuten erlaubt gewesen, aber ich habe den Braten schon gerochen. Also das war für mich eigentlich schon klar, dass man musste ja nur nach Italien gucken und nach China. Und deswegen, also viele meiner Freunde und auch Fans, die sind eben auch aus Bayern oder aus München, weil da auch ein Großteil meiner Kollegen lebt. Und die können ja auch günstiger fliegen und die wären auch extra mit dem Flugzeug gekommen, so, ne? Und dann habe ich den einfach aus Verantwortungsgründen, natürlich auch wegen Corona und so weiter, aber auch deswegen wegen der Planung, dann frühzeitig Bescheid geben wollen, weil ich mir auch dachte, so komm, das ist einfach ein zu schönes Ereignis, als dass man das jetzt irgendwie kaputt macht, dann, dass die Leute sich nicht mehr trauen.
Ja, dass es auch so überschattet wird, ne? Irgendwie.
Total. Ne? Und dann trauen, viele wären sicherlich auch nicht gekommen wegen der Sorge, wegen dieser ganzen Thematik. Also da kann ich mich selber nicht rausnehmen, ne? Also das hat man dann immer im Hintergrund. Das kann man auch nicht so, das kann man nicht abschütteln in dem Moment. Ja. Konnte man da auch noch nicht richtig einschätzen, das Ganze. Und deswegen dachte ich mir, komm, das ist nicht so wichtig jetzt. Und dann hole ich es halt nach, meine Güte, irgendwann. Also den Termin haben wir schon am 8.10. Mal gucken, ob das dann klappt. Mhm. Aber ich bin da jetzt mittlerweile ganz entspannt, weil ich mir denke, hey, es ist jetzt so, wie es ist. Und die Musik ist trotzdem draußen. Es war mir wichtig, die trotzdem zu releasen, weil Musik tut ja irgendwie in jedem Fall gut, ne? Und selbst wenn es noch nicht die Tausenden von Absatzzahlen gebracht hat, so dann wenigstens die Leute zu erreichen, die ich erreicht habe damit und dann da denen Freude an das gemacht zu haben.
Können deine Fans dann wenigstens jetzt in der Isolation quasi deine Songs streamen?
Fleißig mitsingen, starten und landen.
Alleine zu Hause.
Genau. Genau, dann nehme ich sie zu allein zu Hause auf die Weltreise mit. Ist doch schön.
Stimmt, das ist natürlich auch quasi eine Alternative zum Reiseverkehr. Lass uns mal einmal ganz zurückgehen quasi, wie du überhaupt angefangen hast mit Musik. Also mal ganz einfach, wie bist du überhaupt damals irgendwie auf die Idee gekommen, Musik zu machen und nicht, was kann man noch für Hobbys haben?
Tennis spielen.
Fassbrause
trinken. Stricken.
Stricken, genau. Weil bei mir war es auch nur knapp. Also ich habe mich knapp für die Musik entschieden und nicht fürs Stricken. Von daher deswegen interessiert mich das immer.
Herrlich. das ging bei mir eigentlich schon in der Kindheit los. Und zwar erinnere ich noch ganz genau diesen Moment, der war sehr, sehr bewusst, dass ich als Kind schon tatsächlich beschlossen habe oder mir gewünscht habe, eines Tages, wenn ich groß bin, möchte ich Songs schreiben und singen. Und in der Schule habe ich auch natürlich im Chor gesungen und da auch Solo-Parts übernehmen dürfen und so. Und Schulorchester, Klarinette und diese ganzen Sachen. Und habe fleißig die Charts angehört, jede Woche im Radio. Ich muss dazu sagen, ich bin ehemaliges DDR-Kind. Das war natürlich für uns dann nochmal spannender, da Radio zu hören und die Kassetten aufzunehmen. Ich kenne noch Kassetten. Mhm. Und sich zu ärgern, wenn der Moderator reinquatscht und solche Sachen. Und und der zweite Wunsch war tatsächlich, das war aber eben natürlich auch der Historie geschuldet, wo ich aufgewachsen bin. Ne? Also weil wir durften ja nicht raus. Jetzt haben wir zwar die gleiche Situation aus dem Land. Die Geschichte wiederholt sich. Und der zweite Wunsch war dann, es war lustig, weil ein Russischlehrer hatte uns gefragt, was wir werden wollen. Ich habe mich nicht getraut zu sagen Sängerin. Ich weiß gar nicht, warum ich mich nicht getraut habe, aber es war so. Und da habe ich gesagt, Stewardess. Und dann sagte ich, du bist bestimmt mal eine gute Stewardess.
Bei Aeroflot.
Und jetzt bin ich, genau, so den Ostblock durchzufliegen. So. hieß es nicht Interjet?
Gab's, glaube ich, auch. Ja, ich glaube, Aeroflot ist russische.
Interjet,
ne?
Glaube ich. Interjet, glaube ich, war die DDR.
Das reißt ganz schön Wunden auf.
Was denn, wieso?
Weil, ja, wir touren ja relativ oft in Russland und fliegen natürlich von Stadt zu Stadt. Und da ich schon, also was da schon gesehen und erlebt habe, das darf man eigentlich gar keiner erzählen. Also, was das teilweise für Maschinen sind, das ist echt unterirdisch. Aber das ist was anderes.
Genau, und dann mein Elternhaus hat jetzt das nicht so richtig geschnallt, dass ich irgendwie musikalisch da so intrinsisch motiviert bin. Habe zwar jeden Tag irgendwie geübt und meine Sachen gemacht.
Also es war auch keine Musiker.
Nein, das ganz normale Proletarierfamilie, so. Bodenständig. Fliege bloß nicht zu hoch, du könntest tief fallen und solche schönen Glaubenssätze, die ihm da so eingepflanzt wurden.
Interflug war es übrigens.
Ah, in der Flug, ja, fast. Mhm. Fast, genau.
Und sie haben aber auch eine Zeit lang in der DDR eine Fluglinie namens Deutsche Lufthansa betrieben, die sie da sie die Rechte für diesen Namen ja irgendwie gar nicht hatten, gab es dann irgendwie, wurde die DDR Lufthansa dann doch wieder an Interflug übergeben oder so.
Nicht schlecht, wieder was gelernt. Ja, genau. Dann bin ich aber ganz relativ spät dann erst wieder zur Musik zurückgekommen und habe das halt so gemerkt, so ich hatte dann erst eine andere Ausbildung gemacht, damals zur Physiotherapeutin. Also ich habe schon alles Mögliche durch, schon mehrere Umwege gelaufen und habe aber gemerkt, so das wird nicht das Ende vom Lied. Da ist noch was in mir drin, was da noch raus will. Da ist irgendein kreatives Potenzial, was da anklopft. Und ich konnte es nicht so ganz orten, weil erst dachte ich so, ja, Schauspielerei vielleicht auch, weil das mir auch ganz gut gefallen hatte. So habe ich dann auch so ein bisschen ausprobiert. Aber es war dann die Musik. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Unterricht zu nehmen im Gesang. Gesangsunterricht, habe dann meinen ersten Song geschrieben, war dann an der Music Support Group, hieß die damals noch in München, das ist jetzt die heutige Deutsche Pop. Da habe ich mal so eine Art Vorstufe von einem Komponistenlehrgang.
Das ist ja so eine Privatschule, ne, die dann so genau. Lehrgänge quasi macht.
Genau, und da habe ich dann gleich mit meinem allerersten Song den durchschlagenden Erfolg gehabt und habe da irgend so einen Wettbewerb gewonnen. Und da habe ich natürlich gedacht, so, wow, ich kann was. Cool, ich habe mich gegen die höheren Komponistenlehrgänge durchgesetzt mit meinem ersten Song, der sogar dreistimmig war. Mit einem Rap-Teil. Das war ein richtig cooler cool. Song. Also den feiere ich eigentlich heute noch. Also ich weiß nicht, wo ich den hergenommen habe, aber der war da. Und dann habe ich halt da weitergemacht mit Songschreiben. Hat das Gefühl, irgendwas, irgendwie war da in mir so ein Drang. Ich will was sagen. Da muss irgendwas raus. Und natürlich auch sehr viel Try and Error dabei. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr schreibt. Da kommt auch viel Mist bei raus, wenn man Texte schreibt zum Beispiel.
Ja, sicherlich.
Also. Aber es ist halt der Weg, so, ne? Und dann habe ich mich da eben, bin ich dran geblieben, so. Natürlich mal immer wieder auch mit Off-Phasen zwischendrin. Und habe dann Schulen besucht, Gesangsschulen, Studio of Young Artists in Hamburg, Hamburg School of Music. Dann war ich an der Pop-Akademie kurz in so einem beim Summercamp dabei und so weiter. Genau. Und bin jetzt hier.
So, und so bist du hier gelandet, quasi.
Bin jetzt hier gelandet bei euch. Das war die große Vorbereitung für euch jetzt.
Die Frage, ob das ein Fortschritt oder ein Rückschritt ist.
Weiß ich auch nicht.
Jetzt haben wir rausgefunden, wie das dazu gekommen ist, dass du Musik gemacht hast. Und wir wissen auch, was du so, wir wissen auch, was du jetzt gerade gemacht hast. Und du hast schon gesagt, der nächste Plan ist jetzt quasi, Reykjavik nochmal weiter zu bearbeiten.
Warum Reykjavik?
Also ich hatte eigentlich am Anfang die Grundidee, bevor ich sozusagen damit gestartet bin mit diesem Album, dass alle meine Songs so eine Art roten isländischen Faden haben sollten. Weil ich liebe isländische Musik, die hat so eine gewisse Melancholie in sich und ich finde, diese Klänge sind sehr experimentell zum Teil und irgendwie, weiß ich nicht, ich mag diese Musik und irgendwie passt auch mein Songwriting beziehungsweise die Art, wie ich singe, da ganz gut hin, weil ich habe eine relativ hohe Stimme. Und ja, das war so der erste Grund. Und der zweite Grund war, dass, als ich auf Island war, das war einfach, also ich kann es gar nicht beschreiben, also ich fühle mich da wie, das ist so ein magisches Land. Und die Musiker, mit denen ich da zusammenarbeiten durfte, sind wirklich, also Koryphäen, kann man fast schon sagen. Mhm. Und ich hatte das große Glück, dass ich dort in einem Studio aufgenommen habe, das Master Key Studios. Und der Besitzer und seine Frau und sie ist keine geringere als die Oscar-Preisträgerin Marketa Iglova. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt von dem Movie Worms. Das ist dieser Independent-Film aus Irland. Der hat auch einen Oscar bekommen mit Glenn Hansard. Der sagt euch wahrscheinlich was. Und sie ist auch die Hauptdarstellerin von dem Film, also eine der beiden, von den beiden. Und die sozusagen featured my song.
Cool.
Und es ist natürlich cool, jetzt dann dort tiefer mit einzusteigen und mit den beiden wieder weiterzuarbeiten. Ja.
Ich musste mal ganz kurz einhaken und zwar ist Island musikalisch gesehen auch gar nicht so uninteressant, weil es gibt eine Band, die heißt Of Monster and Man, die waren mal relativ bekannt mit einem Song.
Das ist doch dieser Hey-Song, oder?
Ja, genau. Und da habe ich mir das Album geholt, finde ich ziemlich gut und jetzt habe ich da aktuell meine Entdeckung 2020 habe ich in Island gefunden und zwar der Teilnehmer von dem Eurovision Song Contest. ich weiß gar nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, Dowie, keine Ahnung, heißt Think About Things und dieser Song ist, der ist so krass,
der
den höre ich, glaube ich, jeden Tag.
Du?
Ja, jeden Tag zweimal, weil der so gute Laune macht.
Wahnsinn.
Also einfach mal googeln, Think About Things, Island, Eurovision Song Contest und ihr werdet genauso begeistert sein wie ich.
Ja, wir haben
macht
ja,
richtig gute Laune.
Okay, cool. Wir haben ja, als wir zu Gast waren beim Wassenkrach-Podcast, ging es ja auch um Skandinavien. Und Skandinavien macht ja auch deswegen so viel Musik, weil es da so dunkel ist und so viel dunkel ist und kalt und dann muss man irgendwie was machen. Und wir kennen ja immer das Problem mit den Schlagzeugern. Ne? Ich meine, Ben Hölzer musst du dir ja auch teilen hier in Hamburg, weil es gibt in jeder Stadt eigentlich nur einen, maximal zwei Schlagzeuger. Und die Wassenkrach-Jungs haben auf jeden Fall behauptet, dass in Island wäre es komplett umgedreht und da wäre jeder Schlagzeuger. Und es gibt dann wahrscheinlich nur einen Gitarristen pro Stadt, aber da ist auf jeden Fall ja dafür, dass es so ein kleines Land ist, wirklich extrem viel los. Also
Wahnsinn,
geht man ja mit.
Das und ich finde, die sind auch super kreativ. Die gehen irgendwie, glaube ich, an das Songwriting und überhaupt an Songproduktion ganz anders ran.
Da ist ja sowieso Skandinavien bis heute. Man denkt immer irgendwie nach ABBA und so hätte die Dominanz der Schweden und der Skandinavier auch nachgelassen irgendwie, aber der Norden ist ja wirklich bis heute total dominierend, was so Songwriting, so Pop-Songwriting auch angeht. Also
absolut.
Nur weil das jetzt keine blonden Schwedinnen mehr sind, die das singen, trotzdem sind es ganz viele Schweden, Norweger und auch Isländer, die zum Beispiel auch für Rihanna und Co. schreiben. Also es ist völlig irre.
Der Typ, der so Britney Spears, NSYNC, Backstreet Boys und so gemacht hat, der ist, glaube ich, auch aus Schweden.
Ja, also auf jeden
das
Fall.
So
ist
einer,
wie
der
heißt der nochmal? Martin? Heißt der nicht Martin irgendwas mit
ja,
Martin?
Ja, der eine ja.
Tim, irgendwas mit Martin. Der wohnt, glaube ich, auch in L.A. mittlerweile.
Sicherlich.
Also auf jeden Fall in diesem Max Martin ist das.
Max Martin,
schwedischer
ja.
Musikproduzent und Songwriter, der Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC, Rednecks, Pink,
alles,
Katy Perry,
alles.
Celine Dion, Bon Jovi, Taylor Swift hat da Sachen geschrieben.
Verrückt.
Und zählt zu
alles
den kommerziell erfolgreichsten Songschreibern. Man schätzt sein Vermögen auf 260 Millionen Dollar. Und in diesen
kann
ganzen,
er doch fast die Mona Lisa kaufen.
Ja, fast. Also ein bisschen, vielleicht wenn er noch einen Kredit aufnimmt. und es ist, also ist wie gesagt tatsächlich bis heute so, also vor allem die Schweden, aber eben auch Isländer, Norweger sind da wirklich in den ganzen fetten Songwriter-Camps irgendwie für diese ganzen Stars und eben auch, ich meine, bei Rihanna wird man ja nicht denken, dass das Skandinavier schreiben, wenn man die Musik hört, denkt man, das ist alles irgendwie Karibik, Jamaika-Flow irgendwie. Also es ist irre, die haben wirklich irgendwie, ja, wirklich so ein richtige Power-Songwriter-Industrie da irgendwie am Start.
Wann willst du das anfangen auf Island?
Also von der Planung her wollte ich jetzt Ende diesen Jahres damit anfangen, so im Dezember mal so die Fühler wieder mehr auszustrecken und dann Anfang nächsten Jahres natürlich auch eine Geldfrage so, ne? Und müssen wir jetzt mal gucken, wie das Ganze sich weiterentwickelt so.
Ob du überhaupt darfst, ne?
Ja, genau. Wobei, ich kann mir... Muss man
sind die
halt
nicht
gucken,
relativ
ne?
streng auch da? Hatte ich das? Ich glaube, das hatte ich mal gelesen, dass die in Island das relativ schnell eindämmen konnten, diesen Coronavirus, und jetzt auch sehr darauf bedacht sind, da bloß irgendwie nicht nochmal diesen Virus auf die Insel zu bekommen.
Da habe ich noch nicht jetzt damit so auseinandergesetzt. Also praktisch, insbesondere mit Island habe ich nicht so geguckt. Aber würde ich ja natürlich kurz vorher, natürlich muss man dann sich damit auch auseinandersetzen, wie dann die Lage ist, muss man ja irgendwie eh immer.
Bei dem extrem
gucken,
wenig Todesfälle. Also die haben bis heute 10 Todesfälle nur.
Cool.
Und haben unter 2000 bestätigte Fälle. Also es ist wirklich, die haben das wohl extrem unter Kontrolle bekommen und wirklich auch harte Regeln eben eingeführt. Und wenn ich das hier richtig sehe. Ja, ab dem 15. Juni gibt es Schnelltests, so dass man, wenn man einreist, als Fluggast direkt getestet werden kann. Also da werden sie das wahrscheinlich auch ganz gut hinbekommen. Die Chance ganz gut, dass man vielleicht in Island eher ins Studio gehen kann, als irgendwo anders. In Amerika wird es nochmal richtig spannend. Aber darum geht's ja heute nicht. Ist ja keine Corona-Folge mehr.
Wollte gerade sagen, Gott sei Dank.
Okay. gerade nochmal Glück gehabt. Ist auf jeden Fall spannend. Und hast du schon eine Idee, was nach Reykjavik dann dran ist? hast ja schon gesagt, der Norden ist auf jeden Fall interessant, aber...
Du meinst jetzt auch nochmal ein anderes Album nochmal?
Genau, wenn du schon drüber nachdenkst, was würdest du dann nachmachen? Denkst du dann eher, gehst dann nochmal ganz woanders hin? Oder sagst du, du machst mal ein Heimatalbum? Deutsches okay, Album. Nicht.
Who knows? So weit will ich das noch gar nicht vorausplanen. Also was ich auf jeden Fall anstrebe, was ich eigentlich auch dieses Jahr schon gerne machen würde oder gemacht hätte, aber die Chancen schwinden täglich, ist halt eine Tour. Mhm. Ne? Also mit Band dann auch wirklich zu spielen. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt wirklich will. So auch. Ne? Also dann spätestens nach dem zweiten Album. Weil das ist ja total wichtig, dieser Kontakt mit den Fans. Ne? Und dass ich meine, bislang habe ich natürlich Solo-Auftritte hinter mir. Also was hinter mir? Also habe ich sozusagen gemacht. Ne? Also solo auf der Bühne bin ich erprobt. So. Mit Band jetzt noch nicht so wirklich. Wir mussten natürlich eine Vollbremsung hinlegen. Wir waren richtig schön fleißig in den Proben. Wir waren in der heißen Phase.
Gerade völlig bereit dafür. Für das
Solist-Konzert,
ne?
Genau. Völlig on fire. Und dann machst du da so eine Vollbremsung. Ne? Und das macht ja auch was mit dir und mit deinem Geist, mit deinem Kopf.
Ja,
so.
Ja.
Und also da will ich auf jeden Fall noch meine Expertise ausweiten und noch mehr Erfahrungen sammeln, eben auch mit Band, weil ich glaube, dass meine Musik, also das ist ja gut, dass sie auch alleine funktioniert, aber mit Band und mit diesen Arrangements und vor allen Dingen, je mehr Leute natürlich jetzt auch die fertigen Songs hören, ne, vom Album, man gewöhnt sich ja auch daran. Hm. Und dann kann ich mir vorstellen, wollen die natürlich dann auch dieses Band-Setup hören.
Ja,
wenn man zwischendurch natürlich dann auch einen Solo-Song hat, dann ist es ja auch wieder schön, das bringt eine gute Abwechslung. Aber mit Band, es macht auch mehr Spaß so. Und ja, genau, also es ist eigentlich so das, was ich mir wünsche, dann mal so mit Band zu touren, nicht nur durch die Welt zu jetten.
Das ist das richtige Bandleben.
Mal so auf der Straße, genau. Auch das mal so, gerne auch mit dem Flugzeug, I don't know, ich bin für alles offen. Aber das wird sich jetzt zeigen.
Ich stelle mir das gerade so vor, dass du so deine Bandkollegen so da reinbringst. Die werden auch Flugbegleiter. Dann wird das so strategisch eingefädelt, sodass dann irgendwie, da wird jemand zufällig krank und Ben Hölzer ist dann in so einer Uniform auf einmal da und übernimmt den Posten und so. Hat noch so Drumsticks dabei, ganz unauffällig. Da muss man ein bisschen tricksen. Nee, aber das ist natürlich, hast du natürlich recht, also wenn man sowas in so einem Band-Kosmos sozusagen hört, auch die Sounds, dann ist das natürlich komisch, wenn es das dann erstmal wieder nur mit Akustikgitarre gibt, ne?
Ja, auch für einen selber, finde ich. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass es dann langweilig wird, wenn man das dann selber so komplett immer alleine spielt, aber irgendwie, ne, also es fehlt dann was.
Mhm.
Es fehlt dann der Beat, es fehlt dann
der
die
Druck.
Violine. Ja, auch das, genau. Also auch dieses Zusammengefüge. Mal gucken. Ich versuche entspannt zu bleiben und geduldig.
Ja,
es bleibt leider
es
nichts anderes
nicht.
Übrig gerade, ne? Ja,
genau. Jan, hast du eine Frage?
Ja, wie viel Songs hast du eigentlich jetzt so weltweit schreiben können? Oder wie viel haben es auf die Platte geschafft?
Auf die Platte habe ich 8 geschafft, also haben es 8 geschafft.
Hm.
Also es waren jetzt 8 Recordings. Und genau, also zu sagen, gerade so ein schönes kleines Album. Aber
und
geschrieben habe ich natürlich schon viel, viel mehr Songs, ne? Also ich habe viel, viel mehr Songs natürlich im Petto.
Was war dein Highlight bei den Aufnahmesessions? Gibt es da eins?
Gute Frage. Also emotional gesehen ein Highlight, bin ich wieder bei Island natürlich. Das ist auch so mein emotionalster Song. Und natürlich auch Makita Eglova kennenzulernen. Das war für mich wie in diesem Film Once. Sie ist wirklich so wie in diesem Film. Das ist da abgedreht. Und das war für mich, wo ich dann immer dachte, so kneif mich bitte, ist das jetzt wirklich so? Passiert das jetzt oder nicht?
Mhm.
Und ansonsten kann ich jetzt gar nicht genau sagen, dass jetzt irgendwie totales Extra, also ich glaube, jedes Recording für sich war ein Highlight, weil, ne, also sobald du natürlich da in einem fremden Land bist, in einer fremden Stadt und triffst dann dort das erste Mal Musiker, die du in der Regel nicht kennst, ne, das ist natürlich mega aufregend. Und wir hatten sehr viel Spaß dabei. Also, ja.
du musst da auch viel Vertrauen in die Leute gelegt haben, ne? Also zu sagen, gut, ich fliege jetzt nach, sagen wir mal, San Francisco und treffe mich da mit 4, 5 Leuten. Und die müssen halt alle auf den Punkt auch bitte abliefern, weil ich habe nur einen Tag Zeit, ne? Also das ist, glaube ich, nicht so einfach, wenn man so produktiv sein will wie du, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das stimmt schon mit dem Vertrauen. Das habe ich mir auch währenddessen gedacht, dass ich hier eigentlich ganz schön Vertrauen lernen darf. Währenddessen, weil das war ganz interessant, weil ich am Anfang, also gerade bei der ersten Aufnahme, also ich glaube, jeder Mensch, also gerade wenn du deine eigenen Songbabys hast, so, ne, dann hast du schon auch eine kleine kontrollierende Art, ist ja klar, weil das sind deine Babys, auf die passt du auf und die gibst du auch nicht jedem in die Hand, ne? Und da waren dann schon auch mal immer so ein paar Situationen, wo ich dann, also nicht Angst bekommen habe, aber wo ich dann so, oh Gott, ne? Und hoffentlich geht es jetzt in die richtige Richtung, weil eben dann doch irgendwo auch ein bisschen dieser Stress da war, ne? Und vor allen Dingen, wenn dann diese Sprachbarriere dann da ist, also ich kann zwar gut Englisch, aber trotzdem dann Musik in Deutsch auszudrücken und was du da haben willst, ist manchmal schon schwer. Und das dann noch auf Englisch. Und wenn es dann praktisch für diejenigen auch nicht die Native Language ist, also in dem Fall war das jetzt zum Beispiel der Gitarrist, der ist eben Koreaner, ne? Und ich wusste nicht, wie ich dem das beibringen soll, was ich jetzt da will. Also was das war manchmal schon wirklich, wo ich dachte so, krass. Und dann meinte der Frank aber zu mir, hey, versuch einfach loszulassen und lass es mal laufen. Das sind alle studierte Musiker. In der Regel waren jetzt nicht alle komplett, aber ne, die wissen schon, was sie da tun. Das ist ihr Instrument. Und dann hat es bei mir nochmal so Klick gemacht. Und dann weißt du, ja, stimmt. Weil das ist deren Instrument und die haben ja auch ein Gefühl dafür. Je mehr ich denen jetzt praktisch da Input reingebe und denen sage, was ich haben will, desto mehr blockiere ich die ja. Und desto schlimmer mache ich es eigentlich. Und je mehr ich denen aber Freiheit gebe und darauf vertraue, hey, das ist deren Instrument und die kennen das besser als ich kenne, und ich lasse die es mal machen und dann und denen diesen Vertrauensvorschuss gebe, dann können die sich wieder entspannen, weil dann ist alles möglich, dann darf alles sein. Und dann von dort kann man ja wieder weitergehen.
Hast du dann auf dem Album auch gekennzeichnet, wo du die Songs aufgenommen hast? Kann man das erkennen auf dem Album?
Ja. Also ich habe so ein Booklet und da sind dann auch die, die Songtexte mit den ganzen Credits natürlich drunter. Also ich glaube, in meinem Album sind so viele Credits. Ich habe 33 Musiker, mit denen ich gearbeitet habe. Mehrere Produzenten, Engineers und so. Und dann halt auch die Bilder dazu und dann jeweils auch die Stadt. Also pro Doppelseite ist immer sozusagen ein Song repräsentiert mit Bildern und Songtext und Credits, genau, und den Ort.
Hast du denn auch Musikvideos dazu gedreht? Gibt es was auf YouTube? Ja.
Ja, also ich habe jetzt 4 Singles rausgebracht. Ich bringe noch 3 weitere raus, jeweils mit Musikvideo. Und da ist eigentlich... Ich habe mir halt im Endeffekt mit meinem Projekt selbst eins ans Bein gebunden, weil ich gedacht habe, so okay, also wenn ich, mein erster Song, den ich released habe, ist halt der Song Shine und den habe ich in Los Angeles aufgenommen. Und ich habe mich dann mit meiner Videoproduzentin getroffen, die heißt Laura. Und die Grundidee war, wir nehmen das Ganze in Hamburg auf. Und ich saß total unmotiviert vor ihr und ich war so, ja, wir könnten ja dann zur Elbe gehen und dann könnten wir in den Rosengarten und dies und das.
Klassik.
Und, so. Und dann
Sachen.
Und dann,
Elbtunnel.
Und dann war ich, ja. Yeah. Und dann war ich so, ganz ehrlich, ich bin fast, also innerlich geplatzt. Und dann, ganz ehrlich, eigentlich schreit es danach. Und es passt zum Konzept, dass wir jetzt einfach nach Los Angeles fliegen und dort das Video aufnehmen. Und sie guckt mich mit solchen riesigen Augen mit Herzchen drin an und war so
endlich
on fire. Und sie so, okay. Und also wenn du den Flug bezahlst, eine Übernachtung und alles, dann mache ich dir das Video so. Und ich so, okay, alles klar, Deal. Also ich meine, ich fliege ja auch günstiger. Natürlich, das kostet es immer noch Geld. Also es ist nicht so, dass jetzt uns die Flüge hinterhergeschmissen werden. Also es war schon auch noch für mich ein Sümmchen zu tragen. Allerdings, wenn man das berechnet, was ein Video normalerweise kostet in dieser Qualitätsstufe, dann ist es also gleichwertig.
Vor allem, wenn man es in LA machen will, ne?
Genau, und das war halt, und dann habe ich halt, dann konnte, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück, jetzt ziehe ich das halt so durch. Und wir waren dann eben in Los Angeles und Joshua Tree, Das war halt auch mega geile Aufnahmen, so geile Bilder. Und vor allem an dem Wochenende, wo wir das machen wollten, hätte es in Hamburg sowieso geregnet. Und du kannst keinen Song aufnehmen, wo es regnet, der um Schein und um Regenbogen geht. Das funktioniert nicht. Und, genau, und dann sind wir, das zweite Video haben wir in auf Vancouver Island aufgenommen. Auch mega krass. Krasse Aufnahmen geworden. Und dann waren wir auf Island. Und jetzt im November, gerade noch so Ende November, in China, in Peking, auf der Mauer und in der verbotenen Stadt. Ja, einen Monat später ging ja dann die Geschichte los, sind wir wieder bei Corona. Also das wäre natürlich jetzt erstmal alles nicht mehr möglich. So, ne?
Aber das sind ja auch Erlebnisse und Erinnerungen, die man dir ja auch nicht wegnehmen kann. Also das ist natürlich schon krass, wenn man dass man überhaupt sowas durchziehen kann, sage ich mal.
Spannendes Projekt auf jeden Fall. Mhm.
Hast du, das ist ja alles auf Deutsch, du schreibst ja auf Deutsch und singst auf Deutsch. Du hast doch aber bestimmt auch schon mal drüber nachgedacht, dass dann, wenn an deinem Projekt, sage ich mir jetzt mal so, alles so international ist, da auch mal andere Sprachen einzubauen. Das muss ja nicht nur Englisch sein oder muss ja nicht Englisch sein. Hast du das mal ausprobiert?
Also ich habe bei einem Song von mir, den ich in Paris aufgenommen habe, da ist die Hookline auf Französisch, also der Refrain, besser
gesagt. Das ist auch der mit dem französischen Titel, ne?
Genau, L'amour libre à Paris. Genau, der Rest ist aber deutsch. Ansonsten ist es natürlich eine super Idee, so. Ich habe früher auf Englisch geschrieben. Mein letzter Song, den ich jetzt geschrieben habe, ist auch wieder auf Englisch. Ich versuche jetzt schon, dieser Linie Deutsch erstmal treu zu bleiben. Entschuldigung. Würde es aber niemals nie sagen, so. Ne?
Ja, also es kann schon sein.
Ich bin da generell offen. Genau.
Ich finde ja diese Sprachmischung auch immer besonders interessant, wenn man verschiedene Sprachen in einem Song mischt, finde ich eigentlich immer. Gibt dem immer irgendwie nochmal was ganz Besonderes.
Voll. Also das würde ich dann wahrscheinlich auch eher mit einem Feature machen. Also gerade wenn es jetzt so um Japanisch geht oder um...
Ja, aber es ist natürlich cool, wenn man dann einen japanischen Künstler hat, der dann auf Japanisch singt auf dem Song, ist natürlich auch richtig spannend, das zu mischen. Also das war auf dem vorletzten Charlie XCX Release, glaube ich auch, da hat sie einen portugiesischen Rapper irgendwie drauf, der dann auf einmal mitten im Song auf Portugiesisch rappt und versteht natürlich gar nichts. So, aber es ist halt klangbildmäßig natürlich total spannend, so diese Mischung zu haben.
Genau, das finde ich halt auch so. Deswegen, also mich haben halt auch viele gefragt, so, ja, warum singst du denn im Ausland auf Deutsch? Und dann habe ich immer erstens gesagt, ja, warum nicht? Das ist das. Und zweitens finde ich, Englisch gibt es halt schon, da gibt es so ein Überangebot. Also es gibt so viele englische Songs. Und ich habe halt gedacht, ja, die Welt darf auch mal deutsche Songs hören. Why not? Ja, darf auch mal hören, wie sich das anhört, wie sich die deutsche Sprache, also gut, Rammstein ist natürlich weltweit bekannt.
Die haben schon eine ganz schöne Schneise geschlagen für die deutsche Sprache.
Voll krass. Wobei die natürlich, bei denen es kommt es schon sehr hart rüber. Also ich sag mal so, die deutsche Sprache ist im Ausland, ja, die kommt jetzt nicht so freundlich rüber, so wie jetzt Französisch, ne? Also das ist schon... Also mich würde es immer interessieren, wie die das so hören, die deutsche Sprache, wenn du es nicht verstehen würdest, wie das klingt dann. Aber es war interessant, weil anscheinend die Art und Weise, wie ich das singe, also ich habe öfter mal Leute im Publikum gefragt, so beziehungsweise halt dann Musiker, die mir zugehört haben, wie die das wahrnehmen. Und die meinten, ja, sie hätten nie gedacht, dass Deutsch so süß klingen kann, so sweet. Also weil ich glaube, es kommt halt auch mal darauf an, wie du die Wörter wählst, die Art und Weise, wie du sie singst, die Melodieführung und auch natürlich der Stimmklang. Ne?
Ja,
also
klar,
das alles spielt dann mit rein, dass das dann durchaus anscheinend durchaus Deutsch auch angenehm klingen kann. Gesungen so für ausländische Ohren. Das fand ich eigentlich ganz interessant. So.
Kann ich mir auch vorstellen, dass der Klang auch einfach interessant ist und dass das Nichtverstehen der Texte dann auch eben gar nicht so wichtig ist. Ich meine, auch hier hören ja viele Leute Musik, wo sie die Texte nicht wirklich verstehen. Also
voll.
Kann man ja auch.
Genau, geht mir auch so.
Wir sind jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile dabei. Ich würde fast sagen, Jan, du kannst eine letzte Frage stellen.
Okay. Angenommen, wir dürfen bald mal wieder live spielen und du machst dann eine Tour. Welche Süßigkeiten möchtest du im Backstage finden?
Süßigkeit? Okay, ganz spontan sind mir jetzt vegane Katjes eingefallen.
Oh, okay.
Da gibt's auch richtig leckere Sachen, muss ich auch sagen. Also Katjas bin ich auch in den letzten Jahren zugekommen, sag ich mal.
Fan geworden.
Haben einige echt gute Produkte auf dem Markt, ja. kann ich nur empfehlen.
Also, wenn wir dich mal besuchen live, dann bringe ich dir eine Tüte Katjes mit.
Yay, das vegane Tüte.
Ist doch schon mal eine gute, gute Ankündigung.
Da freue ich mich drauf.
Sehr schön. Cool. Vielen Dank, dass du uns besucht hast.
Danke
ich fast
euch.
Sagen.
Danke euch.
Dass wir
mega cool
chatten
cooles
konnten.
Gespräch gewesen.
Und ja, das war Bandleben mit Katja von Bauske, Singer, Songwriterin für Pop, wie war es, World Music Influenced, Folk Pop aus aller Welt sozusagen. Und ihr findet uns unter www.bandleben.de. Auf Instagram findet ihr uns unter Bandleben Podcast und auf Facebook sind wir auch. Abonniert uns, bewertet uns, uns gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Musik macht, meldet euch. Wir sind auch immer auf der Suche nach Gästen. Und ja, das war's eigentlich, ne?
Vielen Dank.
Ich wünsche eine gute
Danke
Nacht.
Danke auch. Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.